Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Zusammen mit Rainer Forst begrüße ich Sie zur vierten Vorlesung im Rahmen unserer Ringvorlesung. Sie wird heute Abend bestritten von Peter Niesen. Auch er, ein Mitglied unseres Exzellenzclusters von der ersten Stunde an. Und ich glaube, im Bereich der politischen Theorie in Deutschland und über Deutschland hinaus eine der wichtigen Stimmen. Peter Niesen kommt auch aus Frankfurt, also nicht gebürtig, also gebürtig weiß ich gar nicht, aber jedenfalls von seiner intellektuellen Herkunft her. Er hat Philosophie in Frankfurt studiert, war zwischendurch aber auch zu einem Philosophiestudium am St. John's College in Oxford für einige Zeit und wurde dann 1998 promoviert mit einer Arbeit über Kants Theorie der Redefreiheit. Ich glaube, die erste wirklich umfassende Monographie zu diesem für Kant ja sehr wichtigen Thema der Redefreiheit als der Motor für politische Reformen. Gutachter waren übrigens Jürgen Habermas und Ingeborg Maus. Das ist, glaube ich, so wie vor 40 Jahren Adorno und Horkheimer als Dr. Väter zu haben. Er war dann für einige Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Frau Maus im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und auch Lehrbeauftragter und hat sich dann längere Zeit seinem Habilitationsprojekt gewidmet, das sich interessanterweise, und das ist für jemanden, der sagen, im Frankfurter intellektuellen Milieu groß geworden ist, ungewöhnlich mit Jeremy Bentham beschäftigt, also ein Autor und Repräsentant einer philosophischen Richtung, die herkömmlicherweise ja in Frankfurt eher distanziert, um es freundlich zu sagen, betrachtet wurde, und hat dann eine Habilitationsschrift vorgelegt mit dem Titel Vom Nutzenprinzip zur Demokratie, Jeremy Benthams Beitrag zur Theorie der des radikaldemokratischen Verfassungsstaates. Also ein sehr spannender Versuch, Bentham sozusagen für die Demokratietheorie, zu der er auch maßgeblich beigetragen hat, sozusagen auch für ein deutsches Publikum interessant und überzeugend darzustellen. Er war dann auch einige Zeit im Rahmen des Bentham Projects am University College in London tätig und dort für längere Zeit als Visiting Affiliate mehrmals in London. Neben anderen internationalen Gastprofessuren und Fellowships, zum Beispiel in Southampton oder am Center for European Studies der Harvard University. Seit 2006 ist er Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Darmstadt. Und das Institut für Politikwissenschaften ist sozusagen ein Partner unseres Exzellenzclusters, weswegen Peter Niesen auch zugleich Principal Investigator dieses Clusters ist. Aus der Fülle an Publikationen, also die Liste der Aufsätze ist sehr umfangreich, greife ich nur einige Bücher heraus, jüngst erschienen in dieser Studienbibliotheksreihe des Surkamp Verlages ein Kommentar zusammen mit Oliver Ebel zu Immanuel Kants Traktat zum ewigen Frieden. Wahrscheinlich auch schon ein Vorgriff auf einiges, was wir heute Abend hören werden. Dann natürlich die Dissertation über Kants Theorie der Redefreiheit im Nomos Verlag erschienen. Und von den vielen weiteren Bänden und Sammelbänden wenigstens zwei. Der eine, Anarchie der kommunikativen Freiheit, Jürgen Habermas und die Theorie der internationalen Politik. Ein wichtiger Sammelband, der sozusagen Habermas Äußerungen zur Globalisierung und ihren politischen Konsequenzen diskutiert, mit vielen wichtigen Beiträgen, und das Recht der Republik, eine Festschrift für Ingeborg Maus zum 60. Geburtstag zusammen mit Hauke Brunkhorst, ebenfalls im Surkamp Verlag. Der Vortragstitel heute Abend lautet Zwei Modelle kosmopolitischer Normativität, und wir sind sehr gespannt und freuen uns.
Herzlichen Dank, lieber Klaus, für die freundliche Einleitung und herzlichen Dank auch den beiden Sprechern des Clusters, die diese Ringvorlesung organisieren, dafür, dass ich in dieser illustren Runde auch dabei bin. Zwar als Darmstädter, wie eben ausgeführt wurde, aber doch sicher auch aus einer der vielen Frankfurter Perspektiven. Zum Plan des Vortrages. Der Vortrag handelt tatsächlich von den angekündigten beiden Kosmopolitismen. Allerdings hat sich die einleitende Begriffsklärung unter der Hand so entwickelt, dass sie nun denselben Raum wie die Entwicklung der substanziellen These angenommen hat. Ich muss für diesen etwas trockenen und abstrakten ersten Teil um Verständnis bitten und kann nur versuchen, Rückendeckung bei einer anerkannten Autorität einzuholen, bei dem politischen Philosophen Adam Swift, der auf das Berufsbild der politischen Philosophie angesprochen antwortet: You clarify a few concepts, you make a few distinctions, it's a living. Die Einführung des Begriffs kosmopolitischer Normativität kann nicht ohne einen Durchgang durch den ebenso wenig etablierten Begriff politischer Normativität gelingen. Hier schlage ich ein paar Unterscheidungen vor zwischen Kosmopolitismus und Moral, dann zwischen moralischer und politischer Normativität sowie schließlich zwischen zwei Bedeutungen politischer Normativität. Im zweiten Teil widme ich mich dann der eigentlichen These, nämlich, dass die derzeitige Diskussion kosmopolitischer Normativität einen gewissen Pluralismus vermissen lässt. Die heute vorherrschende Lesart eines politischen Kosmopolitismus, dies lässt sich vorwegnehmen, wird in Theorien globaler Ordnung entwickelt. Diese Theorien setzen an bei den unleugbaren Externalitäten staatlichen Regierens sowie bei den Schwierigkeiten zwischenstaatlicher Koordination. Kosmopolitische Institutionen überschreiten die im strikten Sinne internationale Kooperation und die im engeren Sinne völkerrechtliche Regulierung zwischen Staaten zugunsten übergeordneter Institutionen und räumt Einzelpersonen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und ihrer staatlichen Zugehörigkeit Subjektstatus und Ansprüche innerhalb dieses institutionellen Systems ein. Dominierend ist diese Lesart in zwei Varianten: der gerechtigkeitstheoretischen Pogge-Caney-Vorstellung vom Kosmopolitismus als einer internationalen Verteilungsordnung sowie der eher demokratietheoretisch inspirierten Held-Zürn-Konzeption des Kosmopolitismus als Institutionalisierung globaler Koordinations- und Ordnungsleistungen. Das herrschende Verständnis von Kosmopolitismus in beiden Varianten spiegelt mithin den Problemlösungs-Bias großer Teile der Governance-Literatur wider. Gegen den Alleinvertretungsanspruch solcher Vorstellungen möchte ich in diesem Vortrag eine Seitenlinie reetablieren, die ebenso mit Recht kosmopolitisch genannt werden kann, aber sowohl ideengeschichtlich wie systematisch nahezu völlig von der Bildfläche verschwunden ist. Diese Linie ist ebenfalls eine des politischen Kosmopolitismus und sie ist es ebenfalls in einem institutionellen Sinn. Es handelt sich um die der Epoche der Aufklärung entstammende Vorstellung eines Kosmopolitismus in einem Lande. Kosmopolitismus in einem Lande ist keine Konzeption eines einheitlichen globalen Gemeinwesens. Kosmopolitisch ist weniger der Skopus ihrer Entscheidungen als die Beteiligung an ihren Entscheidungen. Bevor ich jedoch zur Gegenüberstellung der beiden Konzeptionen kosmopolitischer Normativität komme, ist etwas Begriffsarbeit notwendig. Der Kosmopolitismusbegriff hat derzeit nicht den besten Ruf. Dazu tragen vor allem kulturalistische Verständnisse bei, nach denen der Inbegriff des Kosmopolitischen in einem weltmännischen Lebensstil liegt, der durch Mobilität gekennzeichnet ist, sich gegenüber Einflüssen der Globalisierung offen verhält und ihnen noch die exotischsten Anregungen entnimmt. Zu Recht wird eingewandt, dass ein solcher Lebensstil meist auf einer komfortablen Ausstattung mit Ressourcen und Rechten beruht und ein solcher Cosmopolitanism of the few sich seiner eigenen Partikularität als Lebensform nicht bewusst ist. Wichtiger erscheint mir jedoch in unserem Zusammenhang der Hinweis darauf, dass unklar ist, ob ein solcher kultureller Kosmopolitismus normativ sein kann, in zwei voneinander zu unterscheidenden Bedeutungen. Erstens ist fraglich, ob eine kulturell kosmopolitische Lebensweise gegenüber provinzielleren Entwürfen vorzugswürdig ist, ob sie ein wie auch immer schwaches Sollen mit sich führt. Zweitens ist unklar, was für einen Typ von Normativität ein solcher Kosmopolitismus in diesem Fall entfalten sollte, ob seine Verfechter allen Ernstes bereit sind, Kosmopolitismus als Lebensstil politisch zu begünstigen oder gar zu erzwingen. Kurz, die Normativität eines kulturellen Kosmopolitismus erscheint mir typologisch unklar und insgesamt fragwürdig. Dabei will ich nicht auf die offensichtliche etymologische Pointe hinaus und behaupten, es läge ein Oxymoron darin, von einem bloß kulturellen und nicht auch politischen Kosmopolitismus zu sprechen. Der Ausdruck kosmopolitisch führt ja den Kosmos, die Welt, mit der Polis, dem politischen Gemeinwesen und ebenso mit dem Politis, dem Bürger, zusammen. Handelte es sich also nicht um einen wahren Kosmopolitismus, wenn man auf einer informellen Schwelle weltoffener Präferenzen und Einstellungen verharrte, ohne eine politische Agenda zu verfolgen? Dies schien mir angesichts der Begriffsgeschichte sehr streng. Die Herausbildung des Ausdrucks kosmopolitisch in der hellenistischen Stoa ist ja gekennzeichnet gerade durch die Entpolitisierung des bürgerlichen Lebens im Übergang vom Stadtstaat zum Imperium. Zumindest als Anhalten kritischer Stachel in der Kosmopolitismusgeschichte muss die Erfahrung dienen, dass erst in dem historischen Moment, als der Bürgerstatus nichts mehr bedeutet und schon gar nichts mehr entscheidet, er sich gedanklich auf alle Erdbewohner ausdehnen lässt. Allerdings hat die weite Verwendung des Ausdrucks Kosmopolitismus nicht zum Ziel, jedes beliebige Kompositum des Weltbürgertums anzuerkennen. In einer Minute werde ich dafür argumentieren, dass uns insbesondere im Fall normativer Konzeptionen des Kosmopolitismus begriffliche Alternativen zur Verfügung stehen, die eine spezifischere Verwendung, einen politisch und nicht allein moralisch normativ verstandenen Kosmopolitismusbegriff nahelegen. Kultureller Kosmopolitismus ist eine Form des Kosmopolitismus, aber heute Abend soll es um normative Kosmopolitismen gehen. In der Gerechtigkeitstheorie wird zwischen einer moralischen und einer politischen Variante des Kosmopolitismus unterschieden. Die moralische Variante zeichnet alle Menschen als gleiche Träger moralischer Ansprüche und als Objekte gleicher moralischer Berücksichtigung aus, während die politische Variante sie als Mitbürger innerhalb eines wie auch immer näher zu spezifizierenden, wirklichen oder zu schaffenden Gemeinwesens begreift. In der Einführung zu ihrer einflussreichen Anthologie schreiben Harry Brickhouse und Gillian Brock: "The crux of the idea of moral cosmopolitanism is that each human being has equal moral worth and that equal moral worth generates certain moral responsibilities that have universal scope." Moralische Kosmopoliten erkennen mithin an, dass sie in bestimmten Hinsichten jeder einzelnen Person gegenüber verpflichtet sind. Sie sind darüber hinaus nicht darauf festgelegt, sich für die Schaffung von Institutionen einzusetzen, die solchen Pflichten auch Nachachtung verschaffen könnten. Was ihnen verwehrt bleibt, ist, bestimmte Personen aus den Beziehungen moralischer Rücksichtnahme vollständig zu exkludieren, das heißt, sie abermals mit Brock und Brickhouse als moralisch völlig wertlos oder mit unterschiedlichem Wert, je nach ihrer ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit, aufzufassen. Meiner Auffassung nach ist eine solche Begriffsprägung vom moralischen Kosmopolitismus instabil. Dies zeigt sich, sobald wir versuchen, ihn zu verwerfen. Es erscheint schwierig, moralischen Kosmopolitismus abzulehnen, ohne die Distinktheit des moralischen Standpunkts selbst zu verabschieden. Wenn die Rede vom moralischen Kosmopolitismus Sinn macht, so müsste es auch moralische Antikosmopoliten geben. Wenn Antikosmopolitismus in moralischer Hinsicht aber bedeuten soll, dass, und nun mit Pauline Kleingeld, unsere Pflichten gegenüber Landsleuten und Nachbarn alle Pflichten gegenüber Menschen als solchen verdrängen, oder dass es dort, wo es keine nahen gemeinschaftlichen Beziehungen gibt, auch keine moralischen Pflichten gibt, Zitat Ende, dann steht ein präsumptiv moralischer Antikosmopolitismus mit dem moralischen Standpunkt als solchem in Widerspruch. Das heißt, der sogenannte moralische Kosmopolitismus geht nicht über den Universalismus, der die moderne Moral der Unparteilichkeit, ganz gleich, ob in ihrer kantischen oder utilitaristischen oder in anderen Varianten, ohnehin bereits kennzeichnet, hinaus. Der angeblich moralische Antikosmopolitismus kann, so wie der Begriff der Moral seit dem 18. Jahrhundert verwendet wird, aus der Perspektive eines heutigen Teilnehmers nur als unverträglich mit dem moralischen Standpunkt als solchem erscheinen. Es ist charakteristisch für den Standpunkt der Moral, dass eine Reihe von Pflichten, dass einige Pflichten ceteris paribus unabhängig davon Geltung beanspruchen, wem gegenüber sie bestehen. Dies bringt mich zu folgender Systematisierung. Normativer Kosmopolitismus ist heute Abend das Thema. Die moralische Variante habe ich jetzt aus begrifflichen Gründen ausgeschlossen. Das bedeutet, ich konzentriere mich im Folgenden auf die politische Variante, ohne damit sagen zu wollen, dass die politische Variante die einzige übrig bleibende normative Variante des Kosmopolitismus ist. Wichtiger als die Frage, ob man überhaupt sinnvoll vom moralischen Kosmopolitismus sprechen kann und von ihr sorgfältig zu unterscheiden, ist diejenige nach moralischer oder politischer Normativität innerhalb der Gerechtigkeitstheorie, aus der eine heute dominierende Verwendung von Kosmopolitismus stammt. Es ließe sich ja vermuten, dass zumindest jeder gerechtigkeitstheoretische Universalismus politisch ist. Nicht immer aber ist in der Gerechtigkeitstheorie klar, ob ihre Ergebnisse politische Normativität beanspruchen. Das gilt ganz unabhängig davon, ob sich die betreffende Theorie auf Gerechtigkeit innerhalb oder jenseits des Staates bezieht. Ein Autor, der in seinem Werk dazu eine klar verneinende Position bezieht und dessen Position daher negativ beleuchtet, was sich unter politischer Normativität verstehen lässt, ist G.A. Cohen. Für Cohen haben die Resultate der Gerechtigkeitstheorie keine direkten Implikationen für den Bereich politischer Regulierung. Cohen zufolge müssen wir unterscheiden zwischen ersten oder grundlegenden Prinzipien einerseits und zielorientierten Rules of Regulation oder in Rawls Sprachgebrauch regulativen Prinzipien andererseits. Welche Regeln wir annehmen sollten, which rules we should adopt, ist daher für Cohen keine Frage, die von der Gerechtigkeitstheorie allein beantwortet werden kann. Die bleibende Kluft, die die optimale äußere Regelung des Gemeinwesens von der Gerechtigkeit seiner Interaktionen trennt, ist zugleich die Kluft zwischen politischer und moralischer Normativität. Entsprechend bestünde moralische Normativität darin, dass man tun soll, was zu tun richtig ist, und politische Normativität darin, dass man Regelungsmechanismen einsetzen oder auf eine Weise abändern soll, dass sie direkt anleiten, was geboten erscheint, oder mit Cohen sogar hervorbringen, was geboten erscheint. Dies lässt sich grafisch so darstellen, dass mit moralischer Normativität eine Verpflichtung, ein Sollen, freiwilliger Zwang, loser Handlungskoordination unterschieden wird von einer anderen Verpflichtung politisch normativer Prinzipien, nämlich einer Verpflichtung zu einer irgendwie regulierten, geordneten, institutionellen, oft auch zwingenden Regulierung. Die Cohen entgegengesetzte Position lässt sich an den Arbeiten von Ottfried Höffe und John Rawls auf je verschiedene Weise illustrieren. Höffe greift auf das vorkantische Naturrecht und seine Unterscheidung zwischen vollkommenen, geschuldeten und unvollkommenen Pflichten zurück, um politische Gerechtigkeitspflichten von nichtpolitischen Pflichten der Moral zu unterscheiden. Gerechtigkeitspflichten sind strikte, geschuldete Pflichten, das heißt, man kann an ihrem Inhalt ablesen, dass sie nicht nur moralische Normativität aufweisen, sondern auch als politische Regeln implementiert werden sollen. Noch die heutige Debatte über negative und positive Pflichten in der Gerechtigkeitstheorie führt die Brisanz vor allem der zugrunde liegenden Frage, ob Gerechtigkeitspflichten politisch normativ sind, unausgesprochen mit sich. Wäre es zulässig, so fragt etwa Terry Nardin, Beiträge zu einem globalen Finanzfonds, der weltweit Zuschüsse zur medizinischen Versorgung leisten soll, durch die obligatorische Einziehung von Steuern zu erzwingen. Hier steht die moralische Normativität von Ansprüchen auf medizinische Hilfe nicht auf dem Prüfstand. Gefragt wird, ob eine solche globale Gesundheitssteuer politisch normativ sein kann. Rolls wird man, wie bereits angedeutet, ebenfalls als Vertreter eines Verständnisses der Gerechtigkeitstheorie als politisch normativ in diesem Sinn ansehen dürfen. Während bei Höffe und Nadin der unmittelbare Erzwingungscharakter im Vordergrund steht, ist für Rolls die Beurteilung bestehender Institutionen entscheidend. Er lässt keinen Zweifel daran, dass insbesondere politische Institutionen auch Zwangsmittel einsetzen. Dennoch scheint mir die Unterscheidung eines Zwangsfokus und eines institutionellen Fokus hier wichtig. Die Ergebnisse der Gerechtigkeitstheorie, die beiden Gerechtigkeitsprinzipien, dienen ihm zur Beurteilung unserer politischen Institutionen und können daher auch ihre Veränderung direkt anleiten. Auch wenn sich die Prinzipien auf konkrete Verfassungs- und Gesetzgebungsvorhaben erst über eine mehrstufige Folge von Konkretisierungen vermittelt anwenden lassen, steht ihr direkter normativer Bezug auf sie doch außer Frage. Was liegt also näher, als Gerechtigkeitskonzeptionen mit Konsequenzen für politische Institutionen oder zwingendes politisches Handeln als politisch normativ zu bezeichnen, beispielsweise vom Rawlschen Differenzprinzip zu sagen, es sei politisch normativ. Ich möchte das gerne an einem Cartoon illustrieren, der meines Erachtens aussagt, worum es bei politischer Normativität im Kern geht. Ich weiß nicht, ob Sie das von hinten lesen können. I would happily pay more in Texas if somebody made me. Die Idee ist also, dass sich diese Person in dem Cartoon nicht durch ihre eigene Vernunft, durch eine moralische Verpflichtung motivieren lassen möchte, etwas von ihrem anscheinend beträchtlichen Vermögen für gute Zwecke zu spenden, also eine freiwillige Leistung zu bringen. Allerdings hat diese Person überhaupt keine Einwände dagegen, dass sie von anonymen Mächten, someone, gezwungen wird, höhere Steuern zu bezahlen. Und ich denke, dass da eine Absurdität vermutet wird, geht selber auf eine kulturalistische Vorprägung zurück. Also ich glaube, dass in Europa über diesen Cartoon eher geschmunzelt wird, während in Amerika laut gelacht wird. Der New York Times entnehme ich, dass der Vorsitzende von McKinsey einen Aufenthalt in Holland beendet hat und dann interviewt wurde und sagte, die Holländer sind ganz merkwürdige Menschen. Wenn man sie fragt, ich gebe dir einen Tax Cut von 500 Euro im Monat, den sollst du aber dann für soziale Zwecke spenden, dann lehnen sie das ab zugunsten einer Regulierung, die ihnen diesen Tax Cut nicht gibt und diese Steuern dann anonym weiter verteilt. Ich denke, das ist der Kern dessen, was politische Normativität von moralischer Normativität unterscheidet. Man sagt nicht, es gibt hier keine interne Normativität der Forderung. Das streitet man nicht unbedingt ab, sondern was man tut ist, man beruft sich auf einen bestimmten Verbindlichkeitstyp, den man mit dem politischen Modus der Verpflichtung identifiziert. Diese längliche Begriffsklärung soll verdeutlichen, was auch unter kosmopolitischer Normativität zu verstehen sein könnte. Kosmopolitische Normativität würden nach dieser Begriffsverwendung nur solche Gerechtigkeitsvorstellungen entfalten, die eine politische Anwendbarkeit beanspruchen. Im Unterschied zu politischer Normativität im Allgemeinen werden sie sich nicht auf ein partikulares Kollektiv, ein begrenztes Territorium oder einen in ihrem Scopus begrenzten Satz von Institutionen beschränken, sondern in einem noch zu klärenden Sinn über sie hinausgehen und tendenziell alle Menschen betreffen. In Bezug auf solche erweiterten, über traditionelle Staatlichkeit hinausgehenden Kontexte wäre eine Theorie vom Typ Cohen imstande, gerechtes Verhalten von Individuen von ungerechtem zu unterscheiden, womöglich auch solches Verhalten anzuleiten oder zu steuern. Sie könnte aber als Gerechtigkeitstheorie nichts dazu sagen, wie Makroakteure handeln sollen und wie staatsübergreifende Institutionen zu gestalten wären. Da ich oben die Redeweise vom moralischen Kosmopolitismus aus begrifflichen Gründen abgelehnt habe, steht der Ausdruck kosmopolitische Normativität exklusiv für politische Normativität jenseits des Staates zur Verfügung. für eine Theorie vom Typ Rawls wären, wie gesagt, kosmopolitische Normativität ein Beurteilungsmaßstab für globale Institutionen. Für eine Theorie vom Typ Höffe, die ebenfalls politisch angelegt ist, wäre letztlich die Erzwingbarkeit politischer und distributiver Ansprüche maßgeblich. Man kann sich aber der Kategorie politischer Normativität auch auf eine ganz andere Weise nähern, und das kann ich Ihnen nicht ersparen. Eine andere Weise, die von der Gerechtigkeitstheorie tatsächlich völlig unabhängig ist. Vorbildcharakter könnte hier die Diskussion über die Normativität des Rechts haben, die auch unter dieser Bezeichnung als Debatte über the Normativity of the Law oder kurz Legal Normativity geführt wird. Für die Rechtsphilosophie ist seit Kelsen und Hart charakteristisch, dass sie die normative Kraft von Rechtssätzen für erklärungsbedürftig hält. Das bedeutet, sie fixiert bestimmte Objekte, existierende Rechtsnormen, wie auch immer diese näher bestimmt werden, und geht einer rätselhaften Eigenschaft nach, die diese Objekte faktisch haben, eine Eigenschaft, die die Rechtsphilosophie auch mit ihrer Bindungswirkung oder ihrer Verbindlichkeit identifiziert: Normativität. Rechtsphilosophen interessieren sich für die verpflichtende und verbindende, aber auch Handlungsmöglichkeiten, stiftende oder autorisierende Kraft des geltenden Rechts. Der Ausdruck rechtliche Normativität wird, soweit ich sehe, nur de lege lata und nicht de lege ferenda verwendet. Rechtliche Normativität ist die spezifische Bindungswirkung des bestehenden Rechts. Kehren wir nun von rechtlicher Normativität zu politischer Normativität zurück. Eine Theorie politischer Normativität, die analog vorgehen wollte, könnte sich an einer gedachten Linie Kant, Weber, Easton, Rawls orientieren, um die Normativität politischer existierender Normen zu untersuchen. Die genannten Autoren verstehen unter der spezifischen Normativität des Politischen die Verbindlichkeit von kollektiven, auf die Bedingungen des Zusammenlebens gerichteten Entscheidungen. Politische Normativität ist dann eine Eigenschaft bestimmter Gegenstände, nämlich Entscheidungen, die für Kollektive getroffen werden, mit einem bestimmten Verbindlichkeitstyp. Wenn wir die Linie, die von Weber zu Easton führt, um den Anfangspunkt Kant und den Endpunkt Rawls ergänzen, so kann damit gleichzeitig eine gewisse dezisionistische Engführung des Politischen korrigiert werden, wie man sie bei den zuerst genannten Autoren findet, wenn sie den Bereich des Politischen hauptsächlich als Gebiet des Einzelbefehls bzw. des kollektiv verbindlichen Entscheidens bestimmen. Für Kant und Rawls ist der Bereich der Politik nicht weniger als für Weber und Easton durch die äußerlich verbindliche Regulierung bestimmt. Für beide steht aber der Allgemeinheitsgrad politischer Regeln, liege er nun in den Strukturbedingungen der Gesetzgebung oder ihrer Vertretbarkeit im öffentlichen Vernunftgebrauch begründet, im Zentrum ihrer Theorie der Politik. Deswegen spreche ich hier auch immer von kollektiven Entscheidungen oder Regelungen. Es geht mir also nicht um den singulären Aspekt von bestimmten Einzelentscheidungen. Ich möchte nun heute Abend vermeiden, den spezifischen Verbindlichkeitstypus politischer Normen zu erörtern und stattdessen von dem traditionellen Verständnis ausgehen, ohne dass ich dieses damit für unproblematisch hielte. Das traditionelle Verständnis der Politik legt Wert auf die zumindest auch äußerliche Verbindlichkeit politischer Normen im Sinn ihrer Durchsetzbarkeit, die ihrerseits wieder mit hinreichendem Zwangspotenzial identifiziert wird. Wiederum, das bedeutet nicht, dass diese Normen nicht innerlich verbinden können, sondern das heißt, sie müssen auch stets eine äußerliche Verbindlichkeit mit sich führen. Zwang ist ein besonderer Modus der Sanktionsdrohung, der die Unterstellung einer praktischen Unausweichlichkeit mit sich führt. Da wir bereits in der Bestimmung politischer, im Gegensatz zu moralischen Ansätzen in der Gerechtigkeitstheorie, uns auf die äußere, institutionelle und damit auch häufig zwangsförmige Verbindlichkeit der Koordination festgelegt haben, bietet es sich an, auch bei der Einführung dessen, was politische Normativität in diesem zweiten Sinne heißen soll, derselben Linie zu folgen und die äußere erzwingbare Verbindlichkeit gesetzter kollektiver Regeln als Kennzeichen des Politischen anzusehen. Noch Rawls definiert bekanntlich die politische Beziehung zwischen Personen als eine, die unfreiwillig permanent ist und in der Regelungen mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Apropos, auf meiner Folie sehe ich diesen Index, die Normativität hoch 2. Ja, die Vorlesungsreihe verspricht Frankfurter Perspektiven und in meiner Ausbildung unterschied man immer zumindest Wittgenstein 1 und Wittgenstein 2. Bei Peirce gab es dann, glaube ich, sogar 3 verschiedene Autoren, die man mit diesen Indizes unterscheiden musste. Deswegen habe ich mir das heute Abend auch erlaubt, für die beiden ganz verschiedenen Verständnisse politischer Normativität hier jetzt nicht einen griffigen Titel zu wählen, sondern sie einfach als politische Normativität im ersten Sinne, also als die innere Verbindlichkeit von Prinzipien versus politische Normativität im zweiten Sinne. Das bedeutet die auch äußerliche Verbindlichkeit von existierenden Normen zu unterscheiden. Im Rückblick auf die Diskussion der Gerechtigkeitstheorie könnte nun der Unterschied zwischen zwei Verständnissen politischer Normativität nicht größer sein. In einer ersten Hinsicht hieß politische Normativität der auf eine politische Umsetzung gerichtete Verpflichtungscharakter von Grundsätzen, beispielsweise von Prinzipien der Gerechtigkeit. In einer zweiten Hinsicht wird nun politische Normativität als der spezifische Verbindlichkeitstyp von existierenden Normen begriffen. Im ersten Fall sind die Normativität ausstrahlenden Objekte nicht positive Prinzipien. Im zweiten Fall sind es positive Befehle und Gesetze. Im ersten Fall motiviert politische Normativität zumindest vorrangig innerlich, im zweiten Fall zumindest stets äußerlich. Einmal ganz abgesehen davon, dass der Ausdruck politische Normativität erst langsam beginnt, terminologisch eingeführt zu werden, ist es möglich, dass die Unterscheidung dieser beiden sehr unterschiedlichen Sinne bisher verborgen geblieben ist, weil in manchen Konzeptionen der politischen Philosophie eine interne Beziehung zwischen dem ersten und dem zweiten Verständnis besteht. Im politischen Liberalismus von John Rawls etwa besteht eine sehr enge Beziehung zwischen der Normativität faktischer, sozialer, politischer Regelungen und dem Grad, zu dem sie sich von den richtigen Gerechtigkeitsprinzipien informieren lassen. Rawls institutionalistische Sicht der Gerechtigkeit verhindert, dass grundlegende Spannungen zwischen den beiden Verständnissen erkennbar wären. Anders sieht es in Gerechtigkeitstheorien aus, die sich beispielsweise den Regeln des gerechten Krieges widmen und die zwar auf den zwingenden Charakter der abgeleiteten Pflichten gerichtet, aber typischerweise nicht institutionalistisch angelegt sind. Sie schließen daraus, dass ein Prinzip politisch normativ im ersten Sinne ist, also dass es verdient hat, im Modus zwingender Handlungskoordination realisiert zu werden, dass es auch politische Normativität im zweiten Sinn genießen wird, nämlich dass eine zwingende Realisierung äußere Verbindlichkeit mit sich bringt. Nehmen wir als Beispiel die präemptive Kriegführung gegen einen aufrüstenden, bedrohlich in seiner Machtfülle anwachsenden Nachbarn, also den Fall der Potentia Tremenda, ist die Gerechtigkeit eines präemptiven Angriffs als Prinzip zu erweisen, so folgt für die Theorie des gerechten Krieges unmittelbar, dass entsprechende Kriegsentscheidungen, werden sie richtig angewandt, auch eine Verbindlichkeit im zweiten Sinne politischer Normativität genießen. Das habe ich Ihnen versucht auf einer Folie auch noch mal etwas griffiger auszudrücken. Also die Bedeutung von politischer Normativität im ersten Sinne ist, dass ein Prinzip es verdient, erzwungen zu werden oder institutionell anerkannt zu werden. Die Bedeutung der Normativität im zweiten Sinne ist, dass eine äußere Verbindlichkeit für eine bestimmte Norm besteht. Und die Frage ist, wie hängen jetzt diese beiden Sinne miteinander zusammen? Und eine Möglichkeit ist zu sagen, nun, wenn ein bestimmtes Prinzip politisch normativ im ersten Sinne ist und eine bestimmte Entscheidung dieses Prinzip zu realisieren beanspruchen kann, dann genießt diese Entscheidung, sollte sie mit äußerer Macht verliehen werden, was eine Sinnvoraussetzung für politische Normativität im zweiten Sinne ist. Auch eine darüber hinausgehende Verbindlichkeit, die sozusagen abgeleitet ist aus dem ersten Sinne politischer Normativität. Und diese direkte, institutionell unvermittelte Schlussfolgerung, die wir beispielsweise für Theorien des gerechten Krieges, aber auch für bestimmte Robin Hood-Theorien globaler Umverteilung annehmen müssen, die, denke ich, funktioniert nicht. Sie ist zu kurz gegriffen, und das ist in einer Nussschale das Problem der kosmopolitischen Normativität. Ja. In Abwesenheit eines institutionellen Systems, wie etwa im Rolls-Paradigma, in dem wir über bereits bestehende Institutionen verfügen, die wir dann daraufhin beurteilen können, ob sie von den richtigen Prinzipien, also den PN1-Prinzipien, angeleitet werden. In Abwesenheit solcher institutioneller Zusammenhänge scheint mir die Folgerung von 1 nach 2 von ein Prinzip verdient ist, institutionell realisiert zu werden, die Schlussfolgerung darauf, dass korrekte Folgerungen aus diesem Prinzip auch zu Recht erzwungen werden, nicht zu halten. Das ist das Problem kosmopolitischer Normativität, und ich möchte jetzt zum zweiten Teil des Vortrages kommen, um dann am Schluss nochmal auf diese Fragestellung zurückzukehren. Ich sehe, dass ich ganz geringfügig kürzen muss, deswegen werde ich die Vorstellung des ohnehin dominierenden Modells des politischen Kosmopolitismus sehr kurz halten und nur darauf hinweisen, dass mir die sehr bedeutenden Unterschiede zwischen verschiedenen kosmopolitischen Modellen globaler Ordnung heute Abend nicht am Herzen liegen. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht denke, dass die Überzeugungskraft und auch die Normativität dieser verschiedenen Ansätze nicht sehr unterschiedlich ist und dass nicht manche Ansätze überzeugender sind als andere. Ich will aber hinaus auf den Unterschied zu dem zweiten Modell, den ich in Abgrenzung von kosmopolitischen Modellen globaler Ordnungsbildung hier als einen transnationalen Kosmopolitismus bezeichnet habe oder als einen Kosmopolitismus in einem Lande. Warum ist es überhaupt notwendig, dem ersten dominierenden Modell ein zweites an die Seite zu stellen? Ich denke, dass es drei Hauptprobleme gibt mit dem dominierenden Modell. Das erste ist eigentlich ein Problem der Realisierungswahrscheinlichkeit. Das ist kein besonders philosophischer Einwand, aber in der politischen Theorie ist das manchmal auch wichtig, dass man die Ansätze, die man diskutiert, auf ihre Verwirklichungschancen untersucht, und insbesondere anspruchsvollere Modelle sind auf dem Rückzug. Der zweite Einwand ist wichtiger. Der zweite Einwand ist ein normativer Einwand. Globale Modelle des Kosmopolitismus können zwar möglicherweise ideale Zielzustände skizzieren, die sich auch normativ gegenüber anderen behaupten. Was sie nicht können, ist eine zulässige Schrittfolge auf dem Weg zu diesen globalen Zielzuständen ausweisen. Das heißt, es ist nicht klar, ob wir auch tatsächlich durch eine Anzahl zulässiger, legitimer Schritte zu diesem Zielzustand kommen, dass wir durch illegitime Mittel möglicherweise zu einem solchen Zustand kommen, wird das noch nicht rechtfertigen, zu diesem Zustand unterwegs sein zu sollen. Der dritte Punkt ist, dass in all diesen Ansätzen der Bereich, in dem sie eigentlich gestützt auf den Kosmopolitismusbegriff eine sehr große Expertise beanspruchen, doch eher schwach ausgeprägt ist. Und das ist der Bereich des Aktivbürgertums. Es ist so, dass viele Modelle globaler Ordnungsbildung auf den Kosmopolitismusbegriff verzichten, weil sie der Ansicht sind, dass sie keine vernünftige, plausible Entwicklung des Bürgerstatus und bürgerlicher Aktivität bieten können. Wenn man auf den Kosmopolitismusbegriff zurückgreift, dann sollte man sich dazu etwas überlegen, und das tun die Autoren auch. Allerdings kann ich hier, denke ich, sagen, dass keins dieser Unternehmen tatsächlich befriedigend ist, was die aktivbürgerliche Konzeption angeht. Und aus diesen drei Gründen, denke ich, lohnt es sich, sich eine historische, aber nicht verfolgte Alternative noch einmal anzusehen. Und diese Alternative, die ist nicht ergebnisidentisch mit dem globalen Kosmopolitismus. Also ich möchte gleich von vornherein die Annahme hier unterlaufen, dass diese beiden Typen von Kosmopolitismus dieselben Probleme ins Auge fassen und dieselben Probleme lösen können. Sie können, so denke ich, beide eine Entwicklung der internationalen Ordnung anleiten, aber eben auf sehr verschiedene Weise. Und ich möchte das jetzt an dem Kosmopolitismus in einem Lande an einigen Beispielen erläutern. Wenn man eine griffige Definition dieses Kosmopolitismus sucht, dann könnte man sagen, dass das entscheidende Merkmal darin liegt, dass Nichtmitglieder an demokratischen Beratungen und Entscheidungen beteiligt sind. Und wenn man den Kosmopolitismus dann vervollkommnet, dann müsste man sagen, dass alle Nichtmitglieder an demokratischen Beratungen und Entscheidungen beteiligt sein sollen. Dort, wo Fremde beispielsweise wahlberechtigt sind, haben demokratische Praktiken bereits mitgliedschaftliche und oft auch räumliche Beschränktheiten des Einzelstaates überwunden. Die Teilnahmeberechtigung von ortsansässigen EU-Bürgern bei Kommunalwahlen etwa erkennt den wesentlichen Einfluss an, den lokale Entscheidungen auf die Lebenschancen haben, schreckt jedoch vor der Ausweitung auf die Länder- und Bundesebene ebenso zurück wie vor der folgerichtigen Erweiterung auf alle Ansässigen. Sie hat also den ersten wirklich universalisierenden Schritt zu einer kosmopolitischen Orientierung noch vor sich. Wenn ich mich im Folgenden auf historische Beispiele aus der politischen Philosophie der Aufklärung beziehe, impliziert dies also nicht, dass es nicht eine Reihe von heutigen systematischen Beispielen gibt, an die sich anknüpfen ließe. Bürger- oder Beteiligungshaushalte etwa, in denen nach dem Vorbild der brasilianischen Stadt Porto Alegre kommunale Ausgaben durch direkte Bürgerpartizipation festgelegt werden, fragen nicht nach der Staatsangehörigkeit der Mitwirkenden. In Neuseeland ansässige Ausländer erwerben nach einem Jahr Aufenthalt automatisch das Recht, an Parlamentswahlen teilzunehmen. Das sind die Arten von Beispiele, die ich für den Kosmopolitismus in einem Lande mobilisieren möchte. Die vier historischen Beispiele oder historisch angeleiteten Beispiele, mit denen ich Sie hier konfrontieren möchte, sind zunächst die transnationale Unterstützung in der Verfassunggebung. Das ist eine Praxis, die ich auf Rousseau zurückbeziehe. Für Rousseau ist ein Volk ein Körper, der erst zustande kommt durch den Akt der Verfassunggebung. Es ist also etwas kompliziert, sich zu überlegen, wer diese Verfassung schreiben soll. Und Rousseau führt zur Lösung dieses Puzzles den Gesetzgeber ein. Der Gesetzgeber tritt zu einer politischen Gemeinschaft hinzu und muss sich, nachdem sein Werk vollendet ist, auch wieder von dieser politischen Gemeinschaft entfernen. Er darf da also nicht leben. Und er ist auch nicht insofern als Verfassunggeber oder Gesetzgeber zu verstehen, dass er die von ihm verfasste Verfassung in Kraft setzen könnte. Er verfügt also nicht über die Autorität, aus einem Text sozusagen eine politische Norm zu machen, sondern er verfügt eben nur über die Kompetenz, hier als Autor flankierend im Entstehen begriffenen politischen Gemeinschaft unter die Arme zu greifen. Ich denke, dass es für diese Funktion heute wichtige Anschlussmöglichkeiten gibt, und einige Beispiele sind, denke ich, glücklicher als andere. Man könnte beispielsweise die Verfassunggebung, die im Anschluss an verschiedene militärische Konflikte stattgefunden hat, wie etwa im Irak oder auch im Sudan. Der Gießener Rechtswissenschaftler Philipp Dann ist da der wichtigste Autor. in der Hinsicht kritisieren, dass man sagt, hier ist von außen versucht worden, auf die Verfassungsgebung in diesen Staaten Einfluss zu nehmen. Und wenn tatsächlich unter dem Kosmopolitismus in einem Lande die Mitwirkung anderer Staaten an der eigenen politischen Willensbildung und Gesetzgebung ebenfalls gemeint wäre, dann wäre das sicher ein Gegenbeispiel. Ich denke, ein besseres Beispiel ist der derzeitige Konflikt über den Verfassungswandel in der Türkei, wo die deutschen politischen Stiftungen in der Türkei unter gehörigen Druck geraten. Ein Kosmopolitismus in einem Lande könnte hier den Akteur als einen kosmopolitischen identifizieren, ja, als nicht staatlichen Teilnehmer an verfassungsändernden Deliberationen, die natürlich vom türkischen Volk dann in Kraft gesetzt werden müssen. Ein Kosmopolitismus in einem Lande könnte möglicherweise zu einem höheren Maß an Expertise, wie auch immer man die jetzt genauer bestimmt, in diesen verfassungsändernden Beratungen führen. Der zweite Fall eines Kosmopolitismus in einem Lande ist der des Austausches von Parlamentariern. Diese Idee beziehe ich auf Jeremy Bentham zurück, der das während der Französischen Revolution schon mal vorgeschlagen hat und dann in den 1810er Jahren systematisch ausgearbeitet hat. England und Frankreich sollen Parlamentarier austauschen. Das bedeutet, jeweils zwei Parlamentarier aus den jeweiligen Ländern sollen in die Parlamente des anderen Landes einziehen. Man kann das systematisch sich weiterdenken für zunächst die Nachbarstaaten, aber man kann es auch kosmopolitisch erweitern. Es gibt eine Aufnahme dieser Idee bei Philipp Schmitter im ausgehenden 20. Jahrhundert. Er bezeichnet das als einen bescheidenen Vorschlag reziproker Repräsentation. Und der Unterschied zwischen dem Vorschlag von Schmitter und dem von Bentham ist einfach der, dass bei Bentham die ausgetauschten Parlamentarier nicht nur über Rede, sondern auch über echte Stimmrechte verfügen. Das bedeutet, hier haben wir schon einen qualitativen Schritt. Wir haben eine Erweiterung der kosmopolitischen Beteiligung von der Mitwirkung an schwachen Öffentlichkeiten auf die wie auch immer vermittelte Mitwirkung an starken Öffentlichkeiten. Die dritte Idee stammt ebenfalls von Bentham in seinen Schriften zur Französischen Revolution, obwohl ich hier nicht meine Hand ins Feuer dafür legen will, was seine Motive waren. Bentham sagt, das passive Wahlrecht, das kann man sogar an Frauen geben. Ich glaube, seine Idee war jetzt nicht, dass das eine Gerechtigkeitsforderung bedient, sondern dass es einigermaßen ungefährlich ist, weil die Männer die Frau dann nicht wählen werden. Ähnlich in demselben Kontext sagt er, man sollte das passive Wahlrecht an alle Ausländer verleihen. Wiederum sollten wir das diskontieren. Es ist möglich, dass seine Idee ist, man kann all denen, die ungefährlich sind, das passive Wahlrecht verleihen. Aber grundsätzlich, denke ich, ist es eine wichtige Idee. Und die Disqualifizierung von Nichtstaatsbürgern für bestimmte wichtige politische Positionen scheint mir erklärungsbedürftig und in diesem Vorschlag tendenziell überwunden zu werden. Der letzte Punkt, der wird vielleicht am besten illustriert durch das Werk von Immanuel Kant, und zwar jetzt weniger die tatsächlichen Weltbürgerrechtsschriften zum ewigen Frieden und die Rechtslehre, sondern eher, wenn man sich den Streit der Fakultäten anschaut, wo Kant sagt, es ist falsch, die politische Redefreiheit der zur Revolution auffordernden Franzosen in Preußen zu beschränken. Wir müssen so etwas gewähren wie eine kosmopolitische Redefreiheit. Zumindest der politische Austausch muss gewährleistet sein. Damit öffnet Kant die bisher herrschende Theorie der Äußerungsfreiheit kosmopolitisch. Bisher schien die stärkste Theorie der Redefreiheit auf einer republikanischen Prämisse zu beruhen. Alle diejenigen, die über die gemeinsamen Angelegenheiten entscheiden, müssen auch darüber frei reden dürfen. Kant öffnet das auf eine Weise, die, wie ich denke, auch am ehesten anschlussfähig sein wird von diesen vier verschiedenen Hinsichten in der heutigen Diskussion. Diese vier Beispiele geben, denke ich, dem transnationalen Kosmopolitismus eine erste Kontur. Es handelt sich insgesamt um eine ersichtlich epistemisch motivierte Ausweitung der nationalstaatlichen Demokratie in kosmopolitischer Absicht. Auch wenn in einem trivialen Sinn der Kosmopolitismus in einem Land stets global-universellen Skopus potenzieller Mitwirkung aufweist, strebt er kein einheitliches globales Gemeinwesen an. Und daher führt er zu einer möglichst breiten Überlappung koexistierender, ebenfalls geöffneter kosmopolitischer Gemeinwesen. Die Erfolgsbedingungen eines solchen Kosmopolitismus sind inkrementeller Natur. Die Notwendigkeit einer schrittweisen Öffnung in Bezug auf bestimmte Populationen, auf an, dann auf Abwesende, von schwachen zu starken Beteiligungsrechten liegt auf der Hand. Aufgrund seiner Bindung an die Institution Staat erlaubt es der transnationale Kosmopolitismus auch leichter als der globale Institutionalismus, einzelne transformierende Schritte zu identifizieren, die zu einer vollständigen Öffnung führen. Der Zuschnitt der Beteiligungsrechte ist völlig konventionell, da sie nur die traditionellen Kategorien von Reden und Abstimmen für Fremde öffnet. Ein weiterer Vorzug des Kosmopolitismus in einem Lande ist, dass er ein alternatives normatives Ideal skizziert und damit auch gleichzeitig den Zwang durchbricht, gegenwärtig ablaufende Prozesse politischer Transnationalisierung über einen Kamm zu schlagen und teleologisch an globaler Einheitsbildung ausgerichtet zu verstehen. Ein blinder Fleck eines großen Teils der Literatur über die Politisierung globaler Politik, über transnationalen Protest und so weiter, liegt meines Erachtens darin, dass sie grenzüberschreitenden Protest stets an seiner Gerichtetheit auf grenzüberschreitende Institutionen misst. Sie ist methodologisch blind damit für die alternative Interpretation, die Protest und Repolitisierung nicht als renationalisierende, sondern alternativ kosmopolitische Kraft einschätzen könnte. Die separate Verfügbarkeit eines kosmopolitischen Staatsideals erlaubt die fruchtlose Opposition zwischen globalistischen und kommunitären Ansätzen zu unterlaufen. Schließlich vorletzte Folie zum Verhältnis der Kosmopolitismen untereinander. Der Kosmopolitismus im eigenen Land soll die globalen Bemühungen nicht ersetzen, sondern sie komplementieren. Für ihr Verhältnis bietet sich vorbildhaft die internationale politische Theorie Immanuel Kants an. Kosmopolitismus in einem Land stellt, wie gesagt, keinen neuen institutionellen Fokus für die Bändigung von Globalisierungsprozessen bereit. Man kann sich das historisch als eine Linie vorstellen, die vom Weltbürgerrecht im engen Sinne, also dem, was Kant im dritten Definitivartikel zum ewigen Frieden und in der Rechtslehre als Weltbürgerrecht auf Hospitalität bestimmt, ja, da läuft die Entwicklungslinie zum Kosmopolitismus in einem Land, während das, was Kant anderswo als den weltbürgerlichen Zustand oder die weltbürgerliche Verfassung an einer Stelle bezeichnet, eine Integration von verschiedenen Dimensionen von Verrechtlichung in kosmopolitischer Absicht darstellt. Das bedeutet also, Kosmopolitismus in einem Lande ist kein Gegenentwurf zu den Modellen, wie sie bei beispielsweise David Held oder Jürgen Habermas entwickelt werden, sondern sie kann als ein Teil in diese Modelle integriert werden, indem sie die Inklusion und politische Partizipation von tendenziell allen in Staaten garantiert. Damit geht man natürlich, wie Sie wissen, über Kants Funktion des Weltbürgerrechts hinaus, das einen sehr viel engeren Zuschnitt hat. Man bleibt aber bei der systematischen Einführung des Weltbürgerrechts bei Kant als eines Rechts, das Individuen zukommt, und zwar Individuen in Bezug auf Staaten. Kant ist der Ansicht, dass nur die Realisierung dieser drei Dimensionen des öffentlichen Rechts so etwas wie einen globalen Rechtszustand oder einen globalen Friedenszustand herbeiführen würden. Also mein bescheidener Beitrag heute Abend ist eine etwas erweiterte Formulierung der Konzeption des Weltbürgerrechts im engen Sinne zu liefern, die dann integriert werden kann in eine Konzeption globaler rechtlicher und politischer Vergesellschaftung. Letzter Punkt und Wiederaufnahme des Elements kosmopolitischer Normativität. Zunächst einmal sind beide Kosmopolitismen, also sowohl der globale Institutionalismus als auch der Kosmopolitismus in einem Land, legitimitätsorientierte Strategien, die politische Normativität im ersten Sinn für sich beanspruchen. Da unterscheiden sie sich nicht voneinander. Beide identifizieren Prinzipien, die eine verpflichtende, institutionelle oder zwingende Praxis anleiten soll. Bei beiden handelt es sich auch um echte Kosmopolitismen, das heißt nicht um Aussagen einer universalistischen Moral oder um allein moralische Gerechtigkeitskonzeptionen, die agnostisch bleiben, was die Verbindlichkeit ihrer eigenen zwingenden Umsetzung angeht. Es erscheint mir außerdem schwer bestreitbar, dass vereinzelte Normen eines globalen Kosmopolitismus bereits politische Normativität im zweiten Sinne aufweisen, also faktische Verbindlichkeit, die sich auch Nachachtung zu verschaffen in der Lage ist, allerdings in einem sehr engen inhaltlichen Bereich, etwa im Falle gravierender Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber genauso scheint es mir der Fall zu sein, dass manche Länder in Bezug auf ihre kommunikative Durchdringung, die das Interesse des Kosmopolitismus in einem Lande war, ebenfalls bereits de facto kosmopolitisch agieren und dies auch in ihren Verfassungen verankert haben, wenn sie beispielsweise Kommunikationsgrundrechte als Menschen- und nicht als Bürgerrechte anerkennen. Das bedeutet, dass beide Konzeptionen auch bereits Elemente faktischer Normativität, wie man etwas paradox sagen könnte, aufweisen, also bei beiden von politischer Normativität auch im zweiten Sinn die Rede sein kann. Im Blick auf beide Konzeptionen des Kosmopolitismus wird man für den Moment noch nicht behaupten können, dass starke aktivbürgerliche Elemente in ihnen bereits verwirklicht sind. Insofern verharren auch beide Kosmopolitismen noch in einer Art hellenistischem Stadium, in dem eine universelle gedankliche Inklusion weniger schwerfällt als eine universelle Ermächtigung. In Bezug auf ihren Status als politisch normativ, im ersten Sinn sehe ich keine Unterschiede in Bezug auf das Verhältnis zwischen politischer Normativität im ersten und im zweiten faktischen Sinn, sehe ich allerdings einen wesentlichen Unterschied. Im Ausgang des begriffsanalytischen Teils haben wir gesehen, dass der Zustand mangelnder Institutionalität für manche Verständnisse kosmopolitischer Normativität Probleme aufwirft. Der globale Kosmopolitismus ist im Gegensatz zum Kosmopolitismus in einem Land über weite Bereiche eine Form der Institutionenschaffung und nicht eine der Transformation bereits bestehender institutioneller und Zwangsverhältnisse. Ersterer steht daher unter weitergehenden Begründungsverpflichtungen als letzterer. Dabei mag dahingestellt sein, ob sich eine globale Kosmopolitisierung sozusagen naturwüchsig vollzieht oder ob ein Zuwachs an zwangsförmiger Koordination von den Akteuren beabsichtigt ist. Die kosmopolitische Revision staatlicher Politik und damit die zweite Form des Kosmopolitismus entspricht dagegen eher dem Rolls-Paradigma, in dem bestehende Institutionen und institutionelle Regelungen mittels politisch-normativer Prinzipien im ersten Sinne überprüft und, wenn alles gut geht, entsprechend abgewandelt werden. Der Kosmopolitismus in einem Land verändert die Institution, aber schafft, so die These, keine neue. Sie interpretiert den Kontext politischer Normativität im zweiten Sinne neu, aber er schafft ihn nicht ex nihilo. Vielen Dank.